Wir sehen allerdings auch, dass es im Vergleich zum vergangenen Zyklus sehr niedrige Liquidität gibt, was Eigenkapital und Fremdkapital betrifft, was wiederum aber dann den Wettbewerb etwas einschränkt und uns die Möglichkeit gibt, gute Deals zu machen und günstig einzukaufen. Wenn das Angebot durch solche regulatorischen Eingriffe knapp gehalten wird, dann ist eben erstmal noch mit steigenden Preisen zu rechnen, sowohl für Touristen, aber dann auch für Käufer von bestehenden Hotels. Kurzfristige Auswirkungen wird wahrscheinlich ein Bremsen des Wachstums sein, vor allem im Bereich neuer Hotelentwicklungen. Das ist jetzt nicht nur unbedingt mit der Regulierung in Zusammenhang zu bringen, sondern auch, was ich vorher gesagt habe, dass das Kapital im Moment knapp ist.
Das ist der Immobilieros-Podcast von Immocom. Jede Woche Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker und Yvette Wagner.
Die Hotelwelt wird sich ändern. Das sagt Rüdiger Schwarz. Antwerpen statt Amsterdam, Budapest statt Barcelona und Madeira statt Mallorca. Es ist kein Geheimnis mehr, dass sich Destinationen, Konzepte und Werte verschieben. Der Managing Director bei dem weltweit drittgrößten Immobilieninvestor PGIM mit über 200 Milliarden Assets under Management spricht über die letzten Ankäufe unter anderem in Hamburg, Verona und Apulien. Es geht um niedrige Bewertungen und Kapitalkosten, um den Switch vom saisonalen zum Ganzjahrestourismus. Eine reine Nächtigung sei nur noch selten, genauso wie es fast keine toten Hotelblöcke mehr gäbe. Zudem sieht Rüdiger Schwarz eine stärkere Verdrängung von nicht mehr zeitgemäßen Konzepten kommen. Wir sprechen über die Unabhängigkeit von Business-Travelern, über amerikanische Touristen als Eintreiber des Hospitality-Marktes und wie stark ihr Einfluss in der aktuellen politischen Lage bleibt, sowie über die Zeichen zur Rückkehr der Städtereichen. Und sehr spannend, Rüdiger Schwarz erzählt über eine Campingplatz-Plattform oder wie er es sagt, Open-Air-Hospitality. Dazu tätigte PGIM bereits Ankäufe, bisher vor allem in Italien. Sie eint ein hohes Nachverdichtungspotenzial, beispielsweise, dass Mobile Homes dort noch Platz finden und damit höhere Raten verbunden sind. Eine kleine spannende Hospitality-Reise. Viel Spaß dabei. Immobilieros Podcast über den Dächern von Frankfurt am Main, nämlich in der 27. Etage, habe ich mir gerade sagen lassen. Mir gegenüber sitzt Rüdiger Schwarz. Hallo.
Hallo, Frau Wagner. Vielen Dank.
So, da Sie so einen riesen Titel haben, den sagen Sie selber.
Ich kürze es einfach ab. Rüdiger Schwarz, ich leite den Standort von PGIM in Luxemburg und ich bin zugleich Leiter Asset Management für die deutsche Plattform.
Und Österreich und Niederlande?
Das gehört auch mit dazu, durchaus. Wenn wir ein bisschen weiter östlich gucken würden, dann könnte man auch noch Polen mit auf die Landkarte nehmen. Aber dann hatten wir es.
Sehr gut. So, das haben Sie sehr gut gemacht. Sehr guter Einstieg. So, erste Frage und dann wissen wir auch gleich alle, worum es geht. Das perfekte Hotel hat für Sie welche Merkmale?
Ja, also wir reden ja dann im Speziellen von einem City-Hotel und da ist es relativ klar, da brauchen wir eine Top-Lage, da brauchen wir einen Top-Mikro-Standort, da brauchen wir einen guten Mix aus Tourismus und Business, da wollen wir hohe Belegungszahlen, gute bis sehr gute KPIs und natürlich noch weitere zusätzliche Potenziale, die wir heben können. Ein gutes Beispiel in dem Zusammenhang ist unser jüngster Ankauf in Hamburg-Speicherstadt. Da haben wir ein Adina-Hotel erworben für unsere Core-Strategie und die bildet im Endeffekt alles das ab, was ich gerade aufgezählt habe und da sind wir sehr happy.
Dann liebe Grüße an Matthias Niemeyer.
Richten wir aus.
Okay, also Hotels. Welche Rolle spielen denn Hotels bei Ihnen?
Ja, ich gehe vielleicht erstmal einen Schritt zurück, weil grundsätzlich sind wir nicht nur in Hotels aktiv und wollte einfach mal kurz nochmal sagen, dass wir Europa, aber dann auch Deutschland zurzeit als sehr attraktiven Investmentmarkt sehen. Also wir haben quasi historisch niedrige Bewertungen, die Abhängigkeit von Zöllen und den ganzen Handelsthemen, die ist relativ gering und wir haben aber auch niedrige Kapitalkosten, insbesondere in den Kernländern. Wenn wir jetzt nochmal Deutschland im Speziellen uns anschauen, da ist ja ein großes Infrastrukturprogramm, was uns bevorsteht, was uns die neue Regierung beschert. Und wir sehen auch eine etwas lockerere Fiskalpolitik, die sicherlich auch dazu beiträgt, dass es attraktiv ist. Wir sehen allerdings auch, dass es im Vergleich zum vergangenen Zyklus sehr niedrige Liquidität gibt, was Eigenkapital und Fremdkapital betrifft, was wiederum aber dann den Wettbewerb einfach etwas einschränkt und uns die Möglichkeit gibt, gute Deals zu machen und günstig einzukaufen.
Und da lächelt er. Sieht so aus, als wäre das wirklich so. Sagen Sie aber trotzdem nochmal, wo ist denn PGIM investiert In welchen Assetklassen? Und vielleicht haben Sie noch mal 2 oder 3 Zahlen.
Genau, also wir sind Assetklassen übergreifend. Zurzeit finden wir insbesondere, wie man so schön sagt, Beds und Sheds, also Living und Logistik spannend. Wir finden Rechenzentren spannend, aber auch Hotelimmobilien. Und in Europa, also wir sind natürlich ein globaler Investor, kann ich auch gleich noch ein bisschen was zu uns als Investment-Management-Plattform sagen, aber in Europa sind wir im Moment mit unseren Eigenkapital- und Fremdkapitalstrategien in 13 Ländern aktiv. Wir haben 8 Büros, wir haben 100 Investment-Professionals und sind in den besagten Assetklassen auch unterwegs, ja.
Dann sagen Sie jetzt gleich im Anschluss was, dann haben wir es weg. Und dann geht es nur noch um Hotels.
Genau, genau. Ja, also ein bisschen Statistik und je nachdem, welcher man glauben mag, PGIM ist der drittgrößte Immobilieninvestor der Welt. Über 200 Milliarden Assets under Management oder Loans under Administration, sagt man so schön. Heimathafen ist USA, aber auch Europa ist nicht ganz unbedeutend, würde ich mal sagen. Ich habe schon ein paar Zahlen genannt, aber was auch jetzt beeindruckend ist, wir sind investiert oder finanzieren über 30.000 Wohneinheiten, mehr als 45.000 Self-Storage-Einheiten. Wir managen 6 Millionen oder finanzieren bis 6 Millionen Logistikflächen, also auch eine ganz schöne Menge und das ist das, womit wir uns so beschäftigen in Europa.
Und jetzt wiederhole ich nochmal die Frage, welche Rolle spielen denn Hotels jetzt ganz konkret?
Stimmt, da hätte ich ja fast was vergessen. also wir sind jetzt kein reiner Hotelinvestor, wie jetzt schon gerade rauskommt, aber es spielt natürlich schon eine bedeutende Rolle. Wir sind, wir finden Hotel ist das Salz in der Suppe, das ist sehr gute Abrundung und Ergänzung unserer Portfolien. Und wenn ich mal kurz so aufzählen kann, was wir da in letzter Zeit gemacht haben, also wir haben Youth Hostel im Bestand, wir haben in 4-Sterne-Hotels investiert. Wir haben auch in City-Destinationen gekauft, also im europäischen Kontext in Lissabon, in Verona, kürzlich wie gesagt auch in Hamburg. Und was auch ganz interessant ist, wir haben eine eigene Campingplattform in Italien aufgelegt, die wir auch selbstständig betreiben.
Eine Campingplattform?
Genau.
Was ist das denn?
Also Campingplattform.
Es ist ein Campingplatz.
Also sind mehrere Campingplätze. Campingplätze. Wir nennen das Open Air Hospitality. Ja. Okay. Und es sind tatsächlich Campingplätze, die wir, wie gesagt, in Italien in tollen Lagen, weil die sich meistens am Meer direkt befinden, frei und unverbaubar, mit tollen Zugängen, meistens mit mehr Land, als man benötigt. Das heißt, es bietet sehr gutes Nachverdichtungspotenzial, um zusätzlich zu klassischen Campern dann auch nochmal solche sogenannte Mobile Homes hinzustellen, mit denen man auch ein bisschen höhere Raten dann erzielen kann als mit der Stellplatzvermietung. Wir können hier standardisieren, digitalisieren und haben da einige Campingplätze auch schon erworben in letzter Zeit und sind da auch weiterhin fleißig und aktiv. Haben eine eigene Managementgesellschaft und Betreibergesellschaft aufgelegt und finden das eine sehr spannende Assetklasse.
Das finde ich auch spannend, ja. Da müssen wir mal im Gespräch bleiben, wie sich das weiterentwickelt. Sie haben jetzt schon so ein paar Städte genannt. Reisetourismus ist immer noch der schnellst wachsende Sektor auf der Welt. Wir sehen immer größere Proteste, jetzt mal als Beispiel Mallorca, Barcelona, wo die Bewohner auf die Straße gehen. Overtourism ist das Stichwort. Sie wehren sich zum einen natürlich gegen die Kreuzfahrtschiffe und zum anderen wehren sie sich natürlich auch gegen die vielen Hotels, Airbnb und so weiter. Wie sehr wird denn der Sektor, glauben Sie, darunter leiden?
Also Regulierung.
Und wie verschiebt er sich vielleicht auch?
Ja, also Regulierung ist grundsätzlich ja in vielerlei Hinsicht, mit was man sich auseinandersetzen muss. Also jetzt in dem Bereich, wenn es da Einschränkungen gibt, dann wird natürlich der Bedarf an Unterkünften in absehbarer Zeit nicht sinken. Er wird aber erstmal auch nicht steigen. Und wenn das Angebot durch solche regulatorischen Eingriffe knapp gehalten wird, dann ist eben erstmal noch mit steigenden Preisen zu rechnen, sowohl für Touristen, aber dann auch für Käufer von bestehenden Hotels. Kurzfristige Auswirkungen wird wahrscheinlich ein Bremsen des Wachstums sein, vor allem im Bereich neuer Hotelentwicklungen. Das ist jetzt nicht nur unbedingt mit der Regulierung in Zusammenhang zu bringen, sondern auch, was ich vorher gesagt habe, dass das Kapital im Moment knapp ist. Auf der anderen Seite werden dann Investoren sicherlich auch vorsichtiger. Ja? Wenn man mit Unsicherheit rechnen muss, dann ist das in regulierten Märkten nie so ganz gut. Mittel- und langfristig muss sich der Sektor dann aber neu ausrichten mit Fokus auf Nachhaltigkeit, Qualität statt Quantität. Und wir haben dann vielleicht auch mit einer Dezentralisierung zu kämpfen. Es ist dann nicht mehr Amsterdam, sondern Antwerpen. Es ist nicht mehr Barcelona, sondern Budapest. Und anstelle von Mallorca vielleicht dann eher Madeira. Aber auch da kommen wahrscheinlich die Kreuzfahrtschiffe hin.
Ich würde auch sagen, ja. Ja, wahrscheinlich schon, ja. Amerikanische Touristen waren auf dem Vormarsch, las ich in sehr vielen Publikationen. Jetzt ist die Situation ja eine sehr schwierige da, wenn wir zumindest von hier darauf gucken. Und sie vermeiden so ein bisschen Europa, genauso wie die Europäer die Reise nach Amerika meiden. Ist das ein weiterer Dämpfer?
Also grundsätzlich haben Sie es ja vorher auch schon gesagt, Reise und Tourismus ist der am schnellsten wachsende Sektor in der Weltwirtschaft. Und die amerikanischen Touristen waren auf jeden Fall jetzt in den letzten paar Jahren sehr, sehr intensiv in Europa auf Entdeckungstour und ein Treiber des Wachstums. Es gibt eine Reihe von neuen Direktflügen nach Palma de Mallorca oder nach Lissabon. Die gab es vorher nicht, um die Massen auch irgendwo anzukarren, muss man sagen. Und die jüngsten Entwicklungen in den USA, also wirtschaftlicher Abschwung oder Decoupling oder das Thema Stay Local, das könnte natürlich diese Entwicklung auch dämpfen. Man muss es beobachten. Die ersten Buchungszahlen für die Herbst-Wintersaison, wie ich jetzt gelesen habe, sind erstmal so verhaltene Buchungstrends. Und da haben Sie schon recht, das könnte, sagen wir mal, so einen Einfluss nehmen. Aber mein Fazit, Europa bleibt weiterhin attraktiv für US-Reisende. Und es gibt ja auch noch andere Kontinente. Wenn Asien mal zu reisen beginnt, dann gibt es sowieso kein Halten mehr.
Ja, die reisen ja schon
ein bisschen. Ja, es könnten noch mehr sein. Es gibt auf jeden Fall noch viel mehr.
Wir kommen ja gerade, was Hospitality betrifft, aus einer Krise, die hieß Corona-Pandemie. Da haben wir ja auch sehr viele Verschiebungen gesehen. Wir haben Insolvenzen gesehen, wir haben Aufkäufe gesehen. Wie sind denn die, aus Ihrer Sicht, wie ist denn die Situation jetzt? Sind wir schon wieder auf Vor-Corona-Niveau? Weil Dienstreisen gibt es auch nicht mehr so viele.
Also definitiv ja. Also das Vor-Corona-Niveau wurde schon 2023 wieder erreicht. Ich glaube, wenn man eines gelernt hat aus der Pandemie, dann das, dass Reisen eigentlich für die meisten Menschen ein Grundbedürfnis ist. Das sehen wir, wenn man sich jetzt so die Zahlen ein bisschen anschaut. West- und Nordeuropa haben Belegungsraten von über 70%. Trotzdem, was wir gerade über USA gesagt haben, ist der internationale Flugverkehr year-to-date jedenfalls im Vergleich zum Vorjahr nochmal gestiegen. Die europäischen Top-Destinationen wie Paris, Amsterdam, Berlin, München, die verzeichnen nach wie vor ein starkes Wachstum. Das ist eigentlich ein Zeichen für die Rückkehr der Städtereisen. Und wir sehen auch, dass die durchschnittlichen Tagesraten immer wieder auch gestiegen sind und spätestens im letzten Jahr dann neues Rekordniveau erreicht wurde. Und die Preise stabilisieren sich jetzt. Die hohe Nachfrage ist bei gleichzeitig begrenzten Angebot natürlich dann für diesen Trend begründend. Und auch Südeuropa steht hoch im Trend, vor allem aus der Tourismusecke, und das ist auch, wo wir unterwegs sind. Wir haben beispielsweise in Portugal jetzt einiges gemacht. Wir haben in Italien, in Apulien ein Hotel in der Entwicklung. Wir haben jetzt in Verona ein Hotel in die Entwicklung genommen. Also wir sind in den Ländern, die angesagt sind, durchaus auch aktiv.
Aber ist denn der Süden wirklich noch angesagt? Weil, also ganz subjektive Wahrnehmung, letztes Jahr, auch dieses Jahr habe ich schon wieder zwei Bekannte gehabt, die wirklich den Urlaub abgebrochen haben, weil es viel zu warm war, weil mit den Kindern nichts los war. Also man konnte halt nicht rausgehen, Pool wurde abgelassen, durfte man nicht baden gehen. Verschiebt sich das nicht so ein bisschen nach Nordeuropa?
Das ist natürlich ein Thema, was man beobachten muss. Die Hitze, die übertriebene Hitze dann in den Sommermonaten im südeuropäischen Raum. Man muss aber jetzt dazu sagen, dass natürlich sich die Saison dort jetzt auch verlängert. Ja, also wo früher sozusagen mit Ende der bayerischen Schulferien alle nach Hause und die Sonnenliegen eingeklappt wurden, ist es jetzt durchaus, dass es auch bis in Oktober, teilweise sogar bis in November geht. Also wo man früher einen saisonalen Tourismus hatte, findet man jetzt wahrscheinlich schon fast den Ganzjahrestourismus dann auch in den Destinationen vor. Und das wird sich vermutlich dann auch noch in die Richtung weiterentwickeln. Mhm. Und auf der anderen Seite haben Sie natürlich recht, dass das Thema Nordeuropa sicherlich auch eins ist, das im Trend liegt.
Ja, und es ist ja auch relativ preisintensiv, wenn man das jetzt mal so beobachtet. Also wenn ich mir da so in Kopenhagen die Übernachtung gerade jetzt in der Saison angucke, Das ist schon sportlich. Was mich gleich zur nächsten Frage bringt, das ist nämlich eine meiner Lieblingsfragen. Und Sie sind der Experte, Herr.
Okay.
Also gefühlt bekomme ich jeden Tag eine neue Pressemitteilung, also eine Pressemitteilung, wo wieder irgendwie zwei Hotelketten, Gruppen sich vereinigt haben, auseinandergegangen sind, Unterbrands gegründet haben. Sehen Sie noch durch?
Ja, ich versuche den Überblick zu behalten.
Wäre es auch blöd aber, gewesen, wenn Sie gesagt hätten, nein.
Ja, aber es ist schon, das ist schon auffällig. Ja, ich meine, Konsolidierung, Marktanteile sind ganz entscheidend für die Hotelmarken, die davon profitieren. Es gibt globale Netzwerke, es gibt diese Loyalty- und Reward-Programme, die dann gleich mal Millionen Mitglieder haben. Das ist recht wichtig und die Zielgruppendiversifikation für diese Hotelketten ist so entscheidend, dass sie halt in jedem Segment von Luxus bis hin zu Budget und Lifestyle vertreten sein wollen. Und abschließend ist es auch nicht jede Marke, die in jedem Markt dann funktioniert. Also es gibt dann vielleicht auch nochmal spezielle Marken für spezielle Destinationen. Ja, deswegen glaube ich, macht das Sinn. Und es gab in der letzten Zeit in der Tat so wieder die eine oder andere Übernahme. Und wenn man sich das dann mal anguckt, das Portfolio, dann sagt man ja genau, das Lean Luxury hat da noch gefehlt und die haben das jetzt zur Abrundung dabei.
Für mich als Konsument ist das aber natürlich relativ schwierig, weil wenn ich früher einen Namen gelesen habe, da wusste ich, okay, das ist in der Innenstadt, da bekomme ich ein gutes Frühstück, da ist Und jetzt ist das aber so breit aufgefächert. Mich verunsichert das total, wenn ich dann zwar da 80 Hotels zum Beispiel angezeigt bekomme, verbinde aber mit keinem einzigen Namen irgendwas, sondern jedes Mal wieder ist es ein neues Erlebnis, was mir jetzt nicht so ganz gut gefällt, weil man erlebt manchmal auch komische Sachen.
Ja, also ich finde, die Auswahl, die sollte nicht so begrenzt sein. Also man hat dann schon die Möglichkeit und das ist dann sicherlich dann auch die Buchungsplattformen, die werden auch immer besser. Man kann sich einfach dann, glaube ich, schnell und bequem mit einfachen Klicks, sag mal, nach seinem Gusto dann irgendwo durchfiltern und dann sollte man eigentlich in der Lage sein, das, was man sucht, dann auch zu finden.
Also Sie finden die Markenvielfalt gut sozusagen. Ja. Okay, dann zweites meiner liebsten Themen sind hybride Modelle.
Oh, ja.
Wie spannend ist das für Sie? Also hybrid meine ich, da ist ein Hotel, da sind Service-Apartments, da ist ein bisschen Coworking. Meistens ist dann unten noch ein Bäcker oder ein Lebensmittelmarkt, vielleicht auch ein Restaurant, irgendwas. Also in ganz schön ist es Soho-Haus in Berlin. Wie spannend ist sowas für Sie? Beobachten Sie sowas?
Ja, auf jeden Fall. Also ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Ich war privat in Dublin und wollte eigentlich am Sonntagabend zurückfliegen. Und dann war aus Wettergründen wurde der Flug sozusagen storniert oder alle Flüge wurden storniert und ich musste eigentlich noch einen Tag länger bleiben oder durfte noch einen Tag länger bleiben. Es war aber Montag, ja, also ich hatte jetzt keinen Urlaub genommen oder so und konnte dann in dem Hotel, wo eben auch Workplaces angeboten wurden, ganz bequem arbeiten. Das hat im Endeffekt dann mich jetzt nirgends gehindert und so weiter. Ansonsten hätte ich das Hotelzimmer vielleicht nochmal am einen Tag verlängern müssen, um da meine Ruhe zu haben oder ich hätte mich halt irgendwo in einem ruhigen Plätzchen in einem Café oder was setzen müssen, das wäre sicherlich auch gegangen, aber so war es jetzt für meine Bedürfnisse eigentlich ideal und es geht halt einfach um die Synergien, es geht um die Vielfalt, es geht um die Diversifizierung der Income Streams für die Hotelanbieter. Wenn ich mal einen Hotelgast sozusagen in meinen vier Wänden habe, dann will ich dem eigentlich auch so viel wie möglich anbieten können und
dass er so lange wie möglich auch im Haus bleibt.
Im Haus halten. Also natürlich der Gast hat ja auch einen Grund, warum er da ist. Also entweder ist er geschäftlich da und geht dann sowieso zu seinen Treffen oder er ist halt als Tourist da und ist dann auch unterwegs und guckt sich was an. Aber dass man dann nochmal einen Kaffee trinkt oder dass man vielleicht in dem Restaurant isst, was jetzt auch nicht mehr nur das Club-Sandwich oder so ist, sondern einfach auch ein bisschen mehr bietet, was durchaus die Berechtigung hat, dass da dann auch Leute von extern kommen und sagen wir, die Diversifizierung jetzt von der reinen Nächtigung, die ist durchaus auch sichtbar. Wir haben da jetzt Hotels gesehen, die haben 30% und mehr, was aus dem Food- und Beverage-Bereich kommt. Also das ist, glaube ich, schon ganz okay. Und was man einfach sagen muss, dass das halt mittlerweile keine toten Hotelblöcke mehr sind, die irgendwo reingesetzt werden, sondern es sind im Endeffekt hybride Quartiere, die sich in die Umgebung dann auch irgendwo einfinden und das beleben. Das sind Kommunikations- und Begegnungsflächen für Arbeit und Alltag. Also ich finde das eigentlich sehr gut und da gibt es ja auch eine ganze Reihe von Beispielen. Also Ruby sehen wir ja hier, wenn wir rausgucken, die bieten das Lean Luxury mit Coworking, Musikstudio, Retailflächen. Dann gibt es auch The Social Hub, die Wohnen, Lernen, Arbeiten, Events, alles unter einem Dach haben. Also macht aus meiner Sicht schon ganz gut Sinn.
Aber es gibt ja auch noch die Ketten, die jetzt wirklich nur auf Nächtigen sich spezialisiert haben.
Klar, die haben weniger Kosten. Das ist wirklich extrem lean. Aber da hat der Gast dann auch entsprechende Möglichkeiten. Ja, wer sowas möchte, der findet dann logischerweise dann auch andere Konzepte vor, wo er vielleicht den Schnickschnack drumherum nicht braucht, weil er es nicht oder nicht bekommt, weil er es nicht braucht.
Aber Schnickschnack ist genau das Stichwort. Wir reden hier von Rooftop-Bars, wir reden von Fitnessstudios mit schönem Blick, wir reden von Pools auf dem Dach, wir reden von, also Instagrammable ist, glaube ich, das Stichwort dafür. Wie wichtig ist das für ein Hotel aus Ihrer Sicht?
Ja, am Ende des Tages ist es sehr wichtig aus meiner Sicht, weil man wird nicht nur gebucht, man wird nicht nur über irgendwelche Suchvarianten oder die Hotelplattform gefunden, sondern man ist einfach präsent, man ist in sozialen Medien präsent und wird geteilt. Ja, wie oft, wie viele Posts etc. findet man von tollen Dachterrassen, die immer zu Hotels eigentlich oder in den meisten Fällen zu Hotels gehören. Das ist schon extrem wichtig aus meiner Sicht und was die coole Hotelbar ist, die tolle Dachterrasse mit gutem Ausblick, mit coolen Drinks oder leckeren Drinks, das ist aus meiner Sicht schon extrem wichtig. Und zusätzlich möchte der Gast aber auch natürlich Modernität und auch ein bisschen technologischen Fortschritt in dem Hotel oder in seinem Zimmer dann vorfinden. Da gehört dann auch irgendwo Bring Your Own Device mit dazu, da gehört der Smart TV mit dazu. Da gehört jegliche Flexibilität wie Early Check-in oder Late Check-out mit dazu und im Idealfall gibt es eine gewisse Nachhaltigkeit, dass auch noch die ESG-grüne Box dann irgendwo ticken kann. Dann sind alle happy.
Ich würde Sie jetzt gerne an Lügendetektor anschließen. Hand aufs Herz und ganz ehrlich, Deutschland ist ja aber genau, was das betrifft, ein bisschen hinterher, oder? Wenn man da jetzt in anderen Ländern in Hotels guckt, da hat man ja eine Rooftop-Bar neben der anderen. Also ich übertreibe jetzt, aber in Deutschland ist das jetzt relativ selten.
Es ist relativ neu, aber genauso wie, ich schweife jetzt gerade mal Richtung Büro ab, genauso wie im Bereich Büro, die Amenities, die Außenflächen, Balkone, Dachterrasse wichtiger denn je sind, um überhaupt attraktiv zu sein. Genauso ist es eben auch für Hotels mittlerweile und man hat überall, es gibt nicht so viele Rooftops, aber man kann sich's mittlerweile auch schon in uns hierzulande in ein paar Städten ganz schön machen, finde ich.
Aber was ist denn dann mit den ganzen Hotels, die eben genau das nicht haben, die nicht so Instagrammable sind?
Kosten wahrscheinlich dann weniger, beziehungsweise, ja, also es ist auch hier jetzt irgendwo mal einen Wandel geben, also das, was ich auch eingangs gesagt habe, die Hotelwelt, die wird sich ändern, es wird mehr Qualität als Quantität am Ende des Tages brauchen, es werden obsoletere, sagen wir mal, Hotels, die auch in die Jahre gekommen sind, die vielleicht dann auch nur mit großem Kosteneinsatz dann auf moderne Standards gebracht werden können, da wird man sich entscheiden müssen, ob das überhaupt noch wirtschaftlich ist und dann gibt es halt auch irgendwas so eine Art Verdrängungswettbewerb. Also warum soll es das in der Hospitality-Branche nicht geben? Das gibt es überall anders auch.
Mhm. Lassen Sie uns mal kurz auf Deutschland blicken. Sie haben vorhin gesagt Hamburg, Sie haben Berlin, Sie haben München erwähnt. Wie spannend sind denn für Sie B- und C-Städte, also so kleinere Städte?
Ja, das kann ich abkürzen. Wir sind lagefokussiert. Für uns kommt das grundsätzlich nicht in Frage.
Also nur Top 7 sozusagen.
Ja, nur Top 7 aber gerade im Hospitality-Bereich sind, würde ich sogar nur sagen Berlin, München und Hamburg, weil wir uns da einfach auch unabhängiger machen von Business-Travelern. Wir wollen hier einen guten Mix haben, um den Gast auch diversifizieren zu können. Ja.
Mhm. Ja. Welche Rolle spielen jetzt so beliebte Regionen wie Nord- und Ostsee zum Beispiel? Das kommt für Sie nicht in Frage, aber dort so ein schönes Luxusresort ist ja jetzt.
Ja, also grundsätzlich hatten es ja schon, wenn es irgendwo zu heiß ist, dann ist woanders vielleicht gerade richtig. Ja, also dieses Coolcation, die Wortmischung aus Cool und Vacation oder dieser tatsächliche Nordic Travel Boom, der ja auch eingesetzt hat. Klar, das ist aber im Wesentlichen, denke ich mal, jetzt aus dem Leisure-Bereich, also wirklich für Urlaub zu sehen. Ich denke, die Ost- und Nordsee, die werden als Leisure-Destination, sind die sicherlich gebucht. Wenn ich jetzt für PGIM mir das anschauen würde, dann wären das Städte wie Kopenhagen, Stockholm, vielleicht Oslo, die Sinn machen, weil es einfach aber auch zu den nachgefragten Städten, wo eine Kombination aus Business und Tourismus da ist. Aber wenn man sich jetzt wirklich dann diese skandinavischen Destinationen oder Nord- und Ostsee als Gegenpol zu den klassischen Sonnenzielen anguckt, dann haben die auf jeden Fall ihre Berechtigung. Ja? Also wir sprechen von Erreichbarkeit, wir sprechen von einfach einem anderen Klima. Wir haben das Familienfreundliche, das wir dort vorfinden mit flachen, langen Sandstränden. Preis-Leistung ist, glaube ich, auch ganz entscheidend. Und es ist in den letzten Jahren einfach unglaublich viel passiert, also sehr modern mittlerweile. Und deswegen hat das definitiv seine Berechtigung.
Mhm. Ein Thema würde ich zum Schluss gerne noch anschneiden wollen. München will gegen illegale Ferienwohnungen vorgehen. So, die Büchse der Pandora ist offen. Ich halte das regulatorisch für fast nicht umsetzbar. Also wie will man das kontrollieren? Kann man das kontrollieren und wie viel Gefahr sehen Sie da für die Hotelmärkte?
Ja, also natürlich hat Airbnb irgendwo den Nerv der Zeit getroffen, also sowohl vom Kostenaspekt wie auch vom Gefühl, dass man auch auf Reisen ein Zuhause hat. Ich denke mal, es gibt immer gewisse Benachteiligungen, wenn irgendwelche neuen Konzepte kommen. Ich möchte jetzt gar nicht mit der ganzen Uber-Diskussion anfangen, aber es ist so, dass es dann Unzufriedene gibt und irgendwo muss dann eine Regulierung eingreifen und wie stark die Regulierung ist und wie viel die dazu beiträgt, das muss eine Balance geben. Am Ende des Tages sollten eigentlich alle irgendwo dann damit umgehen können. Da kann ich mir jetzt auch kein Urteil drüber erlauben, sage ich mal. Aber ich glaube, dass man da so ein bisschen einwirkt, das ist nachvollziehbar.
Mhm. Ja. Und ganz zum Schluss müssen Sie mir jetzt verraten, haben Sie ein Lieblingshotel?
Ich habe ein Lieblingshotel. Ich möchte jetzt natürlich keine Werbung machen, aber ich kann Ihnen sagen, dass es in München ist. Da finde ich eigentlich alles vor, ja, was ich so brauche und was mir gefällt. Soll ich jetzt Werbung für München machen oder soll ich jetzt eher Werbung für das Hotel machen?
Für beides.
Für beides, ja. Also klar, es kommt natürlich immer darauf an oder ist davon abhängig, was ist der Zweck der Reise. Ja? Wenn ich jetzt für geschäftlich unterwegs bin, dann suche ich mir vielleicht was anderes, als wenn ich jetzt privat oder mit Familie reise. Da schätze ich dann wiederum zum Beispiel die Airbnb-Wohnung, ja? Weil aus besagten Gründen. Aber jetzt das Hotel, wo ich immer gern hingehe, das schafft für mich Design, Atmosphäre, das ist modern. Da ist eben die Möglichkeit, was draußen sich hinzusetzen. Da gibt es ein gutes Restaurant, das ist mittendrin, da brodelt es. Da fühle ich mich eigentlich wohl. Ja, da habe ich kurze Wege und das ist eigentlich das, was ich mir dann wünsche, ja, wenn ich mir das aussuchen darf.
Und was ist es denn jetzt für ein Hotel? Welches ist es denn?
Das ist das Louis Hotel in München am Viktualienmarkt.
So, dann haben wir das auch geklärt. Das ist ja wirklich mittendrin. Rüdiger Schwarz, vielen Dank für die Hotel-Einblicke, Hospitality-Einblicke und ja, sehr spannend und wir verfolgen das weiter. Reisetourismus bleibt auf jeden Fall ein großer Markt. Vielen Dank.
Vielen Dank. Mich sehr gefreut.
Das war der Immobilieros Podcast. Alle Folgen finden Sie unter www.immobilieros.de und überall dort, wo man Podcasts hören kann. Aktuelle News aus der Immobilienbranche gibt es unter www.immocom.com.